Ja, freut mich, dass ich heute wieder predigen darf und freut mich auch, dass so viele gekommen sind. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass viele auftauchen heute noch, aber schön, dass ihr alle kommen konntet und schön auch Gesichter zu sehen, die ich in letzter Zeit nicht so häufig gesehen habe. Ja. Also alle auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich möchte am Anfang noch kurz beten für das Wort auch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir es einfach hören dürfen, Herr. Du bist das lebendige Wort, ja, und dein Wort will ich jetzt lebendig weitergeben, dass es gehört wird, was du zu sagen hast und nicht, was ich sagen will. Und dass es einfach ein Segen wird für jeden, der hier ist. Und ich bete, Herr, dass unsere Herzen berührt, dass wir es mitnehmen, dass es auch jeder, der es vielleicht online noch hört, gesegnet ist, wenn er es hört und etwas mitnehmen darf daraus. Und ich danke dir, Herr. Danke, dass du mit uns bist in unserer Mitte und dass du einfach die Versammlung lenkst, dass du uns veränderst, Herr, und dass wir jetzt einfach hören dürfen, was du zu sagen hast, Herr. Amen. Ja, also habe mir natürlich auch Gedanken gemacht heute speziell. Es ist so der letzte Gottesdienst, die letzte Predigt im Jahr und das ist auch für mich so ein Abschluss oder ein Neubeginn auch oder ein Jahr hört auf, ein neues startet bald. Und kommen so die Fragen auf eigentlich, wo stehe ich, wo komme ich her, was nehme ich mit aus dem letzten Jahr und wie schaut mein nächstes Jahr aus? Oder wir machen ja schon Pläne. Meine Urlaubstermine stehen quasi schon bei der Arbeit und andere Pläne habe ich auch schon, oder? Und da ist eigentlich auch wichtig, sich Zeit zu nehmen, mal ins Wort zu schauen, was sagt eigentlich das Wort, wo soll es eigentlich hingehen, was können wir eigentlich im nächsten Jahr erwarten oder was ist wichtig, was ich mitnehme in das kommende Jahr oder da ich nicht unvorbereitet in das neue Jahr starte und es geht so weiter wie bisher und ich nehme das ganze Schlechte mit und das Gute vergesse ich im letzten Jahr, sondern wir wollen ja das Gute mitnehmen oder wir wollen gesegnet sein im neuen Jahr und nicht die negativen Dinge behalten, ja. Und darum geht's heute eigentlich. Das ist so die Botschaft, die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das habe ich mal überschrieben, so als Christus, dein treuer Begleiter. Das ist eigentlich das, worum es mir heute geht. Dass Christus dein Leben begleitet, mit dir ist. Oder du mit Christus, so kann man es ja auch sehen. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft heute. Wenn wir unser Leben anschauen, wo gehen wir hin? Was wollen wir im nächsten Jahr eigentlich erwarten von unserem Leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, Christus, der treue Begleiter, man könnte ja auch sagen, der Heilige Geist als unser Begleiter, der uns im Alltag begleitet, aber ich denke, der Unterschied ist, dass wir mit Jesus gehen im Leben durch den Heiligen Geist. Wir gehen nicht mit dem Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist ist einfach da als Grund, das Grundsätzliche, was in deinem Leben sein sollte, die Person des Heiligen Geistes, damit wir diese Beziehung mit Jesus haben können. Das sieht man gut an diesem Beispiel, was ich hier mal rausgeholt habe aus Matthäus 22, 41 bis 46. Da diskutiert Jesus hier mit den Pharisäern und das zitiert der David, wie er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Und Jesus sagt hier, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Also David redet hier einfach bloß, im Psalm 110 ist das ein Zitat davon, von seinem Herrn. Er sieht seinen Herrn und also Gott, der Vater, sagt zum Sohn quasi, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel für deine Füße. Also David hat einfach die Beziehung zu seinem Herrn. Er nennt hier den Sohn Gottes noch nicht als Jesus erkannt, aber immerhin als Sohn Gottes kennt er ihn schon, seinen Herrn. Und Jesus ergänzt dann im Matthäus, dass er das im Geist gesagt hat. Also das sehe ich so, diese Beziehung dahinter. Unsere Beziehung zu Jesus findet im Geist statt. Wir können mit Jesus kommunizieren, über ihn sprechen, Dinge sagen, ja Wort Gottes sogar sagen, wie David hier gesagt hat, durch den Geist. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass der Geist immer vorhanden ist und uns leitet. Aber das ist der Unterschied, dass wir eben durch den Geist, der in uns ist, diese Beziehung ermöglicht bekommen, aber trotzdem noch an dieser Beziehung arbeiten dürfen, oder? Die Beziehung zu Jesus, die ist nicht selbstverständlich. Dass der Geist da ist, das ist die Treue Gottes. Der Geist verlässt uns nicht, der ist hier. Aber wie unsere Beziehung zu Jesus aussieht, das ist etwas, woran wir auch arbeiten müssen. Was das Wort Gottes uns vorschreibt, dass wir zu Jesus kommen sollen, ganz im Speziellen. Also sehe ich Jesus als dieser Begleiter unseres Lebens, der uns zuruft, folge mir nach, oder? Das ist so, was wir immer wieder lesen. Also wir gehen mit Jesus durchs Leben. Und da habe ich mir angeschaut, auch wie das für die Jünger aussah. Diese Frage eben, wo kommen sie her? Wie hat das Leben der Jünger ausgesehen, bevor sie Jesus nachgefolgt sind? Was war ihre Vergangenheit? Und da sind mir zwei Beispiele aufgefallen. Das erste in Matthäus Kapitel 4, 18 bis 22, kennt ihr, ist jetzt nichts Besonderes. Ich lese es mal kurz vor. Also Kapitel 4, 18 bis 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und hier ist Jesus, wie er seine Jünger zusammenruft. Und mich sehr so begeistert ist eigentlich diese Bereitschaft dieser Menschen, Jesus einfach nachzufolgen. Oder die sind in ihrem sozialen System eingebunden. Die waren bei der Arbeit, die waren mit ihren Freunden, Arbeitskollegen dort. Die einen waren sogar mit ihrem Vater am Boot, oder die haben ihren Vater verlassen auf den Ruf von Jesus hin. Also die standen eigentlich in einem Leben. Das waren jetzt nicht so der Blinde, der unbedingt jemanden braucht, der ihn an der Hand hält. Das war nicht der Kranke oder Lahme, der gar nicht mehr gehen konnte, der auf andere angewiesen war. Sondern dieser Jünger Jesus, die wir hier in diesem Beispiel sehen, sind eigentlich Menschen, die auch ohne Jesus ein gutes Leben hatten. Die haben Jesus nicht gebraucht, die haben nichts von ihm erwartet, was jetzt ihr Leben aufbessern könnte. Und doch hat Jesus sie gerufen und sie sind, ohne nachzudenken, von ihrem Ort weggegangen, von ihrem Vater, von ihrer Arbeit, auf die sie eigentlich angewiesen sind, und haben Jesus vertraut. Und das hat mich so beeindruckt daran, an diesen Jüngern, wie sie eigentlich ihr stabiles Leben, ihr Umfeld verlassen haben, um einfach hier mal Jesus nachzugehen, ihm zu vertrauen. Also so sind die einen Jünger zu Jesus gegangen. Ich bin der Meinung, sie hatten sehr wohl Dinge zu verlieren, sehr wohl ein hohes Risiko, was da geschehen ist, was sie hinter sich gelassen haben, einfach um diesem Ruf zu folgen. Aber da gibt's noch ein zweites Beispiel. Das ist, denke ich, auch bekannt in Matthäus 19, Vers 21 und 22. Und da ist dieser reiche Jüngling da. Ich lese das auch mal vor. Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Eigentlich dieselbe Situation, meiner Ansicht nach, wie die bei den anderen Jüngern. Wir lesen hier jetzt noch im Kontext, dass dieser junge Mann schon ganz viele gute Dinge getan hat. Also der hatte eigentlich einen Plan mit Gott und seinem Geld, oder? Das war sein Plan. Gott dienen. Er wollte das Leben haben, er hat Jesus gefragt, was soll ich noch tun? Aber er hatte auch den Plan, sein Geld zu behalten, oder? Das war sein Plan. Er wollte nicht aufgeben, sondern er wollte seinen Plan umsetzen. Gott und das Geld, das war, was er haben wollte. Also ich sehe nicht, das Geld war nicht das Problem, was er hatte, sondern sein Herz war nicht bereit. Sein Herz war nicht bereit, das aufzugeben. Die anderen Jünger, die haben ihre Arbeit aufgegeben, die haben ihren Vater aufgegeben bei der Arbeit, aber er war nicht bereit, das Geld loszulassen. Also sehen wir, wie unterschiedlich das sein kann, wo Menschen stehen, wenn Jesus sie ruft, folge mir nach. Die einen, die lassen alles hinter sich, und die anderen, die lassen Dinge nicht los, und dann können sie Jesus nicht nachfolgen. Da stellt sich natürlich die Frage, was auch in unserem Leben ist, was wir vielleicht nicht loslassen, ja. Wir werden nicht bloß einmal von Jesus gerufen und dann ist alles in Ordnung, sondern wenn Jesus weiterzieht, am nächsten Tag, dann sollten wir mitziehen. Dann heißt, folge mir, bin in die nächste Stadt, und dann solltest du nicht stehen bleiben. Oh, ich habe hier jemand Nettes kennengelernt, gute Freunde gemacht, das Essen in der Taverne drüben war super, ich bleib hier. Sondern wir sollten dann immer mitziehen mit Jesus, oder? Es ist nicht mit einer Entscheidung getan, sondern diese Entscheidungen treffen wir immer wieder neu. Also sehen wir zwei Beispiele. Die einen Jünger, die alles loslassen konnten, und der eine, der so ein gutes Leben schon hatte, so viel getan hat für Gott, und doch diese eine Sache ihm völlig im Weg gestanden ist. Und dann diese Frage, wo stehen wir jetzt? Also jetzt sind die Jünger da, die ihm nachfolgen, Jesus, und da lesen wir jetzt, wie dieses Leben für sie aussieht. Sie haben dieses gute Leben mit allem Risiko hinter sich gelassen, und dann lesen wir jetzt, wie Jesus über das Leben redet, was sie jetzt haben, wenn sie ihm nachfolgen, die Konsequenz davon. Das lesen wir jetzt in Matthäus 16, 24 bis 27. denke ich, ist uns auch bekannt. Ich habe heute viele Bibelstellen mitgebracht, ein bisschen auszuschmücken, das Thema. Und da lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und das ist so das Leben, wo auch wir jetzt drinnen stehen, diese Realität. Wenn wir sagen, ich gebe alles auf, was ich habe und folge Jesus nach, oder ich entscheide mich jetzt, das zu tun, wo er hingeht, da gehe ich mit. Sagt Jesus zu ihnen: Du musst dich selbst verleugnen, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, du musst mir wirklich nachfolgen. Das sind eigentlich die drei Dinge. Sich selbst verleugnen ist: Ich bin reich, aber ich will jetzt arm sein für dich, Jesus, oder ich gebe alles auf. Das konnte der eine nicht. Der wollte an seinem Reichtum festhalten, der wollte an diesem Leben, an dieser Sicherheit festhalten. Dein Kreuz aufnehmen. Ja, ich denke, muss man gar nicht erklären, groß. Jeder von uns hat, glaube ich, diese Erfahrung gemacht, was das bedeutet. Jeder hat so etwas in seinem Leben gehabt oder vielleicht immer noch, wo er das Kreuz aufnimmt. Oder das ist für jeden irgendwie verständlich. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist nicht alles so leicht und einfach. Es gibt Herausforderungen, mit denen wir alle umgehen müssen. Und dann das aktive Jesus nachfolgen. Das heißt, auf ihn schauen, mit ihm gehen. Also so sollte unser aktives Leben ausschauen. Wir sollten uns nicht den Urlaubsplan fürs nächste Jahr machen und dann im Nachhinein fragen, ja Jesus, was hast du für nächstes Jahr vor, sondern vielleicht Jesus einbinden und mit ihm gehen. Nicht eigene Wege planen und dann schauen, wo Jesus hinläuft, sondern zuerst schauen, wo Jesus hingeht und dann den Plan machen, wie wir mitkommen. Ja. Aber Jesus bleibt nicht dabei stehen, oder wir haben heute auch schon eine Einleitung gehört, von der Silvia so ganz schön und passend zum Thema, finde ich, wer Jesus liebt, der hat all diesen Segen, all diese wunderschönen Dinge, die auf uns warten, und Jesus bleibt nicht dabei stehen, dass er hier sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf und jetzt pack deine Sachen und komm endlich, sondern es erwartet dich was richtig Großes, der Gewinn deines Lebens. In Vers 25, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um Jesu Willen, nicht für irgendwas anderes, sondern für Jesus verliert, wird es finden. Also das ist doch eigentlich genial. Wenn wir Jesus nachgehen, wenn wir dieses Risiko eingehen, dann gewinnen wir das Leben. Und jetzt kommt schon ein überleitender Vers für meinen nächsten Abschnitt. Denn der Sohn des Menschen, steht in Vers 27, wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters. Und er wird jedem vergelten nach seinem Tun. Also Jesus kommt wieder, da ist ja die Hoffnung. Da sehen wir schon, wo es hingeht. Und jetzt stehen wir in der Nachfolge bloß, jetzt stehen wir in der Verheißung, jetzt stehen wir darin, dass wir den Geist Gottes schon haben. Und ja, diese Anzahlung quasi für das, was noch kommen wird. Aber wie Silvia auch gesagt hat, wir erwarten diese Offenbarung in der Herrlichkeit. Wir erwarten, dass Gott Wunder tut, dass Gott in Träumen, Visionen zu uns spricht und Dinge sich verändern werden. Und das ist diese Herrlichkeit, die wir erwarten dürfen. Und das ist auch in Matthäus so. Im direkten Abschnitt danach schreibt Matthäus hier jetzt, zeigt er eigentlich diese Vision. In Kapitel 17, 1 bis 4, da bleibt er nicht bloß theoretisch, dass irgendwann die Herrlichkeit offenbar wird, sondern hier sehen wir schon, wie die Jünger das erleben dürfen, nachdem sie diese doch harten Worte gehört haben. Da lesen wir auch eine bekannte Geschichte, 17, 1 bis 4. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Der wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und das finde ich so genial. Jetzt haben wir gerade gelesen von dieser Selbstverleugnung, von all dem, was es von uns fordert, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann sehen wir eigentlich, wie schön es sein kann. Das sind Petrus, Jakobus, Johannes, das sind Menschen, die Jesus lieben. Die hat er mitgenommen und die durften das erleben, oder? Menschen, die bereit waren, alles aufzugeben, die Gott geliebt haben, die durften genau diese Herrlichkeit sehen oder ein Teil davon schon erfahren, was wir in Vers 27 vom Kapitel 16 gelesen haben. Menschensohn wird kommen in Herrlichkeit und genau das lesen wir ja hier. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das war genau eine Vision dessen, was sie erwartet an Herrlichkeit oder was kommen wird, worauf sie eigentlich hoffen. Das hat er ihnen ganz real gezeigt hier, Jesus, auf diesem Berg. Er hat sie dann nicht mit bloßen Worten im Stich gelassen und jetzt wartet mal ab hier euer Leben lang, sondern die durften das erleben. Die durften schon einen Vorgeschmack bekommen von all dem Guten. Und wie hat Petrus darauf reagiert? War jetzt böse? Boah, das hat ja gar nichts gebracht. Das war jetzt komplett unspektakulär. Jetzt gehe ich doch lieber zurück zum alten Leben. Nee, ganz und gar nicht. Er sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Also der wollte gar nicht mehr weg dort. Das war für ihn, jawohl, angekommen. Der war von seinem ganzen Leben her erfüllt, oder? Dieses Risiko, diese Herausforderungen, die Anfeindungen, das war ihm da gar nicht mehr bewusst. Der wollte bloß noch da sein und Gott anbeten und die Herrlichkeit genießen, die um ihn war. Diese leuchtende Antlitz von Jesus. Er wollte da gleich drei Hütten machen und gar nicht mehr weg. Also für ihn hat die Ewigkeit schon begonnen, ja. Muss wirklich spektakulär gewesen sein. Aber so ist das, oder? Das ist das, was wir hier eigentlich als einen Erfahrungsbericht lesen dürfen. Augenzeugenbericht, sage ich jetzt mal, wie es sein wird für uns. Wir werden einfach uns freuen und wohlfühlen in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes. Und wir werden gar nicht zurückdenken an diese großen Entscheidungen, die wir treffen mussten, an die Herausforderungen, die vor uns waren, weil dann ist es einfach hinter uns. Dann sind wir angekommen. Dann sind wir dort in der Herrlichkeit Gottes. Und das wird hier so schön beschrieben. Sie wollten da gar nicht mehr weggehen. Und das finde ich so genial, dass diese beiden Abschnitte eigentlich so direkt nacheinander sind, das, wo wir durch müssen jetzt und das, was uns dann erwartet als Belohnung. Nur ein Vorgeschmack ist es ja. Es kommt noch viel größer als das, was hier zu lesen ist. Also das sind so die drei Fragen, oder? Wo kommen wir her? Wo stehen wir jetzt? Und wo soll es hingehen? Das beschäftigt uns. Und das sind Fragen, die wir auch mitnehmen dürfen ins neue Jahr, oder? Wir hören nie auf, wie ich schon gesagt habe, uns Jesus neu nachzufolgen, neu ihm Raum zu geben in unserem Leben. Und wenn wir ins neue Jahr gehen, dürfen wir immer wieder alles ablegen, was wir uns vielleicht selber aufgestapelt haben. Reichtümer in irgendeiner Art, die wir uns ja aufgeladen haben, die eigentlich gar nicht in unser Leben passen, die Jesus eigentlich will, dass wir sie ablegen. Und das ist auch immer, auch für mich eine neue Herausforderung, immer wieder zu sagen, ja, ich lege das ab, Jesus, ich folge dir ganz nach. Ich will nicht dich, deinen Plan und meinen Plan und dann schauen wir, wie wir das zusammen hinkriegen, sondern es muss Jesus sein Plan sein. Es muss alles, was er will und nichts, was ich denke, was ich brauche oder will, sondern nur er. Also von dort, und wenn wir dort losgehen, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann kommt das, was Silvia schon so schön gesagt hat, all diese Herrlichkeit, diese Dinge werden offenbar in unserem Leben, aber es kommt auch, wo Jesus uns gewarnt hat, all die Herausforderungen, selbst verleugnen, das heißt, so wie du bist, du musst das loslassen und dich verändern lassen. Du musst dich verleugnen. Es ist nicht leicht und es wird auch im nächsten Jahr nicht leicht werden. Ich denke, es kommen auch genauso Herausforderungen auf uns zu, mit denen wir umgehen müssen. Aber wir erhalten diese Herrlichkeit, diesen Ort, wo wir gar nicht mehr weg wollen dann. Und das ist das Wunderbare an der Sache. Dass wir wissen, dass der Gewinn, den wir kriegen, viel größer ist als das. Die Reichtümer, die wir uns selber angehäuft haben, die können da gar nicht mithalten, ja. Die verblassen da, wie vom Winde verweht. Also wenn wir so hinausblicken in das neue Jahr, habe ich diesen Vers, der mich auch schon seit einigen Wochen beschäftigt. Der steht in Sprüche, Kapitel 16, Vers 9. Sprüche 16, Vers 9, da steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Also ich kann jetzt meine Pläne machen für das nächste Jahr. Ich kann mir Dinge vornehmen oder vielleicht willst du einem Verein beitreten, mehr Zeit mit den Enkeln verbringen, dich in der Gemeinde mehr engagieren oder ein neues Auto kaufen. Es gibt so viele Pläne, die man machen kann, oder? So viel Gutes dabei. Aber das Herz des Menschen, ich plane meinen Weg. Und dann ist es aber so, der Herr lenkt meine Schritte, oder? Es kommt nicht das raus, was ich geplant habe, sondern ich komme dorthin, wo der Herr mich haben will. Und das kann man jetzt so negativ interpretieren. Ja, ich will machen und der Herr schubst mich dann so auf seinen Weg dahin, wo er mich sehen möchte. Aber nein, ich sehe das so als eine gewaltige Gnade. Wir planen, wir denken, wir können mal, aber Gott gibt uns dann die Korrektur. Er zieht uns dann mit seiner Liebe genau dorthin, wo wir hin müssen, wo er uns gebrauchen kann, wo wir bewahrt bleiben. Also es ist eigentlich so ein Segen, so eine Barmherzigkeit, dass der Herr unsere Schritte lenkt. Und so ist das, denke ich, für jeden von uns jetzt die Situation, in der wir uns befinden, dass Jesus dein Begleiter ist. Er steht an deiner Seite und ruft dir zu, ihm nachzufolgen. Und Frage ist, hörst du das überhaupt? Bist du so beschäftigt mit Arbeit, Familie oder deinen eigenen Plänen, dass du gar nicht hinhören willst, was er zu sagen hat? Oder bist du einfach bereit, gleich loszulassen und ihm nachzufolgen? Bist du wie die Jünger oder bist du wie der Reiche, der nicht loslassen konnte? Auch im neuen Jahr, denke ich, kommen Enttäuschungen. Vielleicht wenden sich Familienmitglieder von dir ab, weil du ihnen zu radikal geworden bist als Christ. Oder vielleicht hast du mal irgendwelche anderen Probleme, verlierst die Wohnung oder sonstige Dinge. Herausforderungen, die bleiben bestehen. Es ist nicht leicht, Jesus nachzufolgen. Es wird nicht einfach ein leichter, gemütlicher Weg und bloß der Segen kommt. Und die Herausforderungen, die haben wir schon alle hinter uns, die lassen wir im letzten Jahr. Nee, die kommen immer neu. Ja, was meine Botschaft ist, es lohnt sich, Christus nachzufolgen, weil er möchte seine Herrlichkeit auch in deinem Leben offenbaren. Amen. Ja, er wird sich in deinem Leben offenbaren, oder? Amen. Ich will nicht bloß sagen, das könnte passieren, sondern es wird passieren, dass Amen. Du das erleben darfst, dass diese Herrlichkeit so schön wird, dass du da gar nicht mehr weg willst, dass du das, was jetzt dich plagt, das wird dich da gar nicht, da wird gar nicht mehr in deinem Kopf sein, wirst du komplett loslassen können und wird seine Herrlichkeit von Gott sein, ja. Also das ist Gottes Verheißung, nicht mein Versprechen an euch. Also das sind Gottes Verheißungen. Also was ist dein Plan für das neue Jahr? Mein Plan ist, mehr zu Christus zu gehen. Wie ein abschließender Vers möchte ich bringen, 1. Korinther 1,30. Christus ist uns geworden, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also das ist das ganze Paket, ich wiederhole es nochmal, Christus ist uns geworden, die Weisheit von Gott und die Gerechtigkeit, die Heiligkeit und die Erlösung. Da braucht man fürs neue Jahr gar keine irgendwelche Notreserven, keine Pläne, für falls irgendwas schief geht oder sonst etwas. Da haben wir einfach nur Christus und das ist so das einfache Wort für das neue Jahr, für das Ende von diesem Jahr, was ich euch weitergeben will. Schauen wir auf Christus, machen wir unsere Pläne gemäß dem, was er vorhat. Amen. Amen. Amen.